SR1 Niedersachsen. Unser Thema.
Schöne neue Arbeitswelt der Zukunft. Verdrängt uns Kollege Roboter? Wie wird sie sein? Vielleicht so cool und clean und menschenleer wie im Sound die Menschenmaschine von Kraftwerk? Wie wird sie sein? Vielleicht so? Herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt sie Sabine Seitz. Oder so.
Herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt sie Sabine Seitz.
Wie wird sie sein, die Zukunft von Industrie 4.0, gern auch die vierte industrielle Revolution genannt? Sie soll unaufhaltsam sein. Dieser Sprung soll schnell kommen und bald, so wird prophezeit. Mehr als 18 Millionen Arbeitsplätze sollen ersetzt werden durch Roboter, Automatisierung, Digitalisierung. Aber was bedeutet das alles für uns? Auf was müssen wir uns schon jetzt einstellen und vor allem wer? Fragen, die uns als erstes Dr. Stefan Fourier beantworten soll. Er ist Physiker, war lange Zeit in der Industrie tätig, berät heute Unternehmen in Sachen Digitalisierung und Automatisierung und ist auch Buchautor. Stefan Fourier, wie stellen Sie sich die Zukunft der Arbeit vor?
Was mir zuerst dazu manchmal einfällt, ist, dass wir die Zukunft der Arbeit, wie jede Zukunft, eigentlich nicht kennen können. Und man hört natürlich ganz viele Statements über die Zukunft der Arbeit, wie das dann also in 10 Jahren aussieht oder in 20 Jahren aussieht. Also das heißt, wir können es eigentlich nicht wissen. Wir können Mutmaßungen anstellen, wir können gucken, wie wir Bedingungen gestalten und unterstützen, also Entwicklungen unterstützen, aber wir können nicht sagen, wir wissen heute, wie die Zukunft der Arbeit aussieht.
Dafür gibt es aber eine unglaubliche Menge von Zukunftsvisionen, von Broschüren, von Initiativen, von Gruppierungen, die sich darüber Gedanken machen. So ganz schimmerlos kann man ja nicht sein, was die Zukunft der Arbeit angeht. Haben Sie nicht so einen Hauch von Idee, wohin der Weg uns führt?
Klar, es wird ja mit dem Thema Geld verdient. Das muss man ja auch immer noch mal sehen. Und es wird darüber geforscht. Es ist auch alles sehr ernsthaft, was da gemacht wird. Trotzdem bleibe ich mal dabei. Also so richtig wissen können wir es nicht. Es ist aber auf jeden Fall natürlich gut, auch Mutmaßungen anzustellen und sich sozusagen Szenarien zu überlegen, wie sich Dinge entwickeln könnten. Es gibt natürlich so ein paar Hauptströme, die heute schon sichtbar sind. Es wird also über den Einsatz von Robotern, über den Einsatz von IT-Lösungen dazu kommen, dass der Mensch sozusagen immer stärker aus dem unmittelbaren Arbeitsprozess herausrückt. Und man vermutet dann immer, dass er dadurch sozusagen weniger wichtig wird und die Roboter die Herrschaft übernehmen.
Und glauben Sie, dass diese Ängste berechtigt sind?
Also Ängste sind ja zunächst erstmal da und für den Einzelnen natürlich haben sie immer eine Berechtigung. Ich glaube aber nicht, dass sie eine reale Basis haben, weil wenn man sich es nämlich anschaut, dort wo der Mensch am Ende noch da sein muss, nämlich wenn Roboter oder technische Lösungen mit ihrem Latein am Ende sind und in komplexen Systemen ist das ja häufig so, dann ist der Mensch gefordert und er wird in seiner Bedeutung für die Korrektur bestimmter Fehlentwicklungen, wird er sozusagen noch wachsen. Die Bedeutung, die der Mensch für die Industrieprozesse hat, wird wachsen, obwohl er sich aus ihnen heraus entfernt.
Also der Mensch wird immer Computer und Roboter organisieren und leiten und lenken. Die Angst davor, dass sich künstliche Intelligenz verselbstständigt und autonom werden könnte, die halten Sie für abwegig.
Sicherlich gibt es da Szenarien, die man sich vorstellen könnte, aber ich bin ein Optimist. Also ich bin sehr sicher, dass es den Menschen immer gelingen wird, diese Dinge in vernünftiger Weise zu handhaben und auch in der Hand zu behalten. Davon bin ich ganz überzeugt. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie das im Einzelnen aussehen wird und an welchen Stellen da es notwendig ist, dass der Mensch auf welche Weise auch immer eingreift. Das kann man der Zukunft überlassen. Aber die Frage, vor der wir eigentlich alle stehen, betrachten wir die Zukunft grundsätzlich positiv oder grundsätzlich problembeladen und eher negativ? So, und da muss man sich entscheiden, in welche Richtung man gucken will. Und ich persönlich gucke eben dann lieber in die Richtung, wo die Zukunft positiv aussieht und wo wir sicher Probleme bekommen werden, aber wir werden sie lösen. Das ist sozusagen meine Grundposition.
Dann lassen Sie uns doch mal mit so einem hoffnungsvollen, optimistischen Blick auf die Arbeitsplätze der Zukunft schauen. Wie werden die sich verändern? Worauf müssen sich Menschen heute, die an ihre Arbeit in Zukunft denken oder ihre Arbeit der Zukunft planen wollen, worauf müssen die sich einstellen? Was sollten die beachten? Was können sie da schon absehen?
Es wird also so sein, dass Arbeitsplätze im Bereich körperlicher Arbeit ersetzt werden durch mechanische, durch Roboterlösungen. Aber auch im organisatorischen Bereich werden Arbeitsplätze ersetzt werden durch IT-Lösungen.
Unternehmen wie Rossmann, das hat ja mittlerweile ein Lager, wo fast gar keine Menschen mehr nötig sind, um Ware aus den Lagern rauszuholen. Meinen Sie so etwas?
Das ist übrigens ein interessantes Beispiel. Ich habe das erlebt in einem großen Logistikzentrum für die Automobilindustrie. Das läuft vollautomatisch. Und als wir dann so uns das alles angeschaut haben, dann sahen wir am Rande der großen Regalanlagen Menschen stehen, die so Ware sortiert haben. Und die Frage war dann natürlich, was machen die da eigentlich? Es läuft doch eigentlich alles vollautomatisch. Und uns wurde dann gesagt, naja, das ist zwar richtig, aber die Anlage macht Fehler. Das passiert einfach aus den unterschiedlichsten Gründen. Man weiß vorher meist nie, aus welcher Ecke der nächste Fehler kommt. Und dann sind die Menschen, die dort an der Seite stehen, genau diejenigen, die diese Fehler korrigieren. Und die brauchen natürlich sehr hohe Sachkenntnis, die müssen sich extrem gut auskennen, sowohl in den Produkten als auch in den Techniken, also auch von der EDV-Seite her, damit sie diese Fehler, die die Anlage macht, ausbügeln können. Und man sieht dort, der Mensch tritt sozusagen neben den Arbeitsprozess innerhalb des Logistikzentrums, aber er bleibt extrem bedeutungsvoll, damit am Ende an dem Band, wo die Autos produziert werden, auch zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Teile als Zulieferung ankommen.
Aber sind das nicht so Probleme der Anfänger? Wird dieses System nicht eines Tages so perfekt sein, dass es doch nicht den Mensch als Freund an seiner Seite braucht?
Je komplexer Systeme werden, desto häufiger werden diese Fehler passieren. Aus der Biologie kennen wir das in Form von Mutationen. Also das komplexe System im ganzen Vererbungsapparat und so weiter führt dazu, dass auch dort Abweichungen passieren. Wir nennen das Mutationen. Auf der einen Seite können die schädlich sein, auf der anderen Seite können die Ausgangspunkt neuer Entwicklungen sein. Und genauso funktioniert das in sehr komplexen technischen Systemen, so kann man sich das vorstellen, dass auch dort Abweichungen von der erwarteten Regel passieren und diese Abweichungen müssen dann korrigiert werden. Je komplexer die Systeme werden, desto wichtiger wird sozusagen der Mensch in seiner korrigierenden Funktion.
Und wird der Mensch immer genügend Intelligenz und Energie haben, um all das zu sehen, was da zu korrigieren wäre und es dann auch zu korrigieren im Sinne des Menschen?
Ja, das ist natürlich die Herausforderung. Deswegen ist es, weil Sie hatten ja vorhin so ein bisschen die Frage gestellt, was kann man denn als Einzelner tun, um sich auf so eine Zukunft, die wir nicht kennen, vorzubereiten? Klar, man muss sich auf genau diese Situation vorbereiten. Das heißt, man muss sich qualifizieren, man muss sich immer weiter bilden, man muss gucken, dass man auf der Höhe der Entwicklung steht. Und ich denke, dann wird man gute Chancen haben. Man wird das auch möglicherweise nicht unbedingt als Einzelner bewältigen können. Man wird also die Teamintelligenz viel stärker entwickeln müssen, als wir das heute noch tun. Also ich glaube, dass in der persönlichen Qualifikation, das ist die eine Komponente, die jeder natürlich für sich auch tun kann. Zum anderen aber eben auch das Entwickeln von Teamintelligenz, von neuen Formen von Zusammenarbeit, das wird erforderlich sein, um diese Systeme dann zu meistern.
Man könnte meinen, schon längst hätten Roboter die Operationssäle hierzulande geändert. Aber das ist keineswegs so. Das Operationssystem Da Vinci im Vinzenz Krankenhaus in Hannover, spezialisiert auf Prostata-Eingriffe, ist in Niedersachsen fast einmalig. Das kann man kaum glauben, ist aber wahr. Telemanipulator wird der OP-Roboter hochoffiziell genannt. Hat hier in den OP-Sälen die Zukunft der Arbeit schon begonnen? Werden die Roboter den Chirurgen das Operationsbesteck bald ganz aus der Hand nehmen? Oberarzt Dr. Sebastian Edeling, der Leiter des Da Vinci-Zentrums in der Urologie, erklärt uns erst einmal seinen neuen Kollegen, der aber eigentlich nur sein Assistent ist.
Man sieht hier, wie ganz fein genäht wird. Und
also man sieht ein Stück Haut und eine offene Wunde.
Genau, und man sieht jetzt dazu die passenden Controller, die der Chirurg in der Hand hat. Und der dann weit weg vom Patienten mit diesen Controllern die ganz feinen Bewegungen im Körper steuert. Das heißt, er greift dann hier eine Nadel mit einem Instrument und kann diese ganz fein im Körper bewegen.
Also das sind so Greifer aus Edelstahl mit so einer feinen Nadel und einem Faden durch und dann auf der anderen Seite eine kleine Zange.
Genau. Und das Besondere ist halt, dass diese Instrumente von einer sogenannten Konsole gesteuert werden. Der Chirurg oder der Operateur sitzt weit weg vom Patienten an dieser Konsole, hat einen großen Monitor, den er reinguckt, dort hat er eine dreidimensionale Sicht und eine zehnfache Vergrößerung und die Arme liegen entspannt auf einer Armhalterung und er greift dann mit seinen Händen hier in diese Controller rein und über diese Controller kann er dann die Roboterarme am Patienten steuern.
Wenn man das jetzt so auf dem Bildschirm sieht und man sieht Bilder von der Aktivität des Roboters, sieht das ja schon sehr speziell und gewöhnungsbedürftig aus. Ich könnte mir vorstellen, wenn da jetzt die Hand eines Chirurgen reingreifen würde, wäre das möglicherweise ein bisschen empathischer.
Ja, das Problem ist, dass wir einen Eingriff im kleinen Becken machen, ziemlich tief unten, wo man ganz schlecht hinkommt. Wenn man sich dann meine Hand im kleinen Becken vorstellt, dann weiß man, dass dann relativ wenig Platz noch drin. Und wenn man das Ganze probiert, durch lange Instrumente zu überbrücken, dann hat man einen langen Hebel. Das heißt, alle Bewegungen, die ich dann mache, sind ziemlich unpräzise. Und man steht halt vor dem offenen Bauch, ein ja, ganz kleiner Schnitt, über den man dann letztendlich da unten in den Bauch reingucken muss. Und hier haben wir halt den Vorteil, dass wir mit unseren Instrumenten und auch mit der Kamera wirklich in das kleine Becken hineinfahren und dann da eine perfekte Sichtvergrößerung haben. Und der Vorteil ist auch noch, dass diese Instrumente sich viel präziser bewegen lassen als die menschliche Hand, denn die Bewegungen sind auch untersetzt. Das heißt, wenn ich eine große Bewegung an dem Controller außerhalb des Patienten mache, ist die im Patienten nur sehr, sehr klein.
Was glauben Sie, wie weit wird diese Technologie sich noch entwickeln? Wohin wird sie vielleicht in 10 Jahren gekommen sein?
Das Da Vinci-System gibt es jetzt mittlerweile seit über 15 Jahren und es gibt immer wieder Neuerungen. Das System wird immer besser. Und es sind verschiedene Sachen möglich. Es ist möglich, dass man über noch weniger Zugänge die Operation macht, dass man nicht mehr 4 Arme braucht, sondern vielleicht nur einen Arm, sodass man noch weniger mit weniger Schnitten auskommt. Und es ist durchaus auch denkbar, dass man zum Beispiel eine Bildgebung, die man vorher gemacht hat, wenn man eine Computertomographie gemacht hat, dass man die Bilder direkt in den Körper des Patienten projiziert und dadurch dann noch feiner und genauer operieren kann.
Ja, Dr. Ebeling, und jetzt gehen wir mal zu einem Patienten. Was ist das für ein Patient?
Das ist ein Patient, bei dem haben wir vor 3 Tagen die Prostata entfernt und er wird jetzt heute entlassen. Und ja, Herr Lechenmeier.
Herr Lechenmeier, wie sind Sie denn überhaupt auf die Idee gekommen, hier im Vinzenz Krankenhaus sich mit Hilfe des Da Vinci OP-Roboters operieren zu lassen?
Ja, ich habe mich natürlich vorweg informiert, mal auch übers Internet. Da hier in Norddeutschland wohl das die einzige Klinik ist, die hier mit dem Roboter operiert und da das der minimalste Eingriff bedeuten würde operativ, habe ich mich eben hierfür entschieden. Heute werde ich entlassen, also ich bin zufrieden mit dem Ergebnis bis jetzt.
Kollege OP-Roboter, haben Sie so ein bisschen Angst vor der Automatisierung oder vor der Tatsache, dass Sie mithilfe eines Roboters oder eines OP-Systems operiert werden?
Nein, gar nicht. Eigentlich im Gegenteil. Ich weiß ja erstmal, dass der Operateur eben halt tatsächlich dieses Gerät steuert und dann eben halt die Operation noch wirklich selbst durchführt. Und aufgrund der Tatsache, dass der Operateur hier viel genauer arbeiten kann mit der technischen Unterstützung, habe ich da gar keine Bedenken. Also da fürchte ich mich nicht, nein. Es ist so, dass eben halt immer ein Mensch hinterm Schreibtisch sitzen wird und auch muss und für die Bürger da sein muss. Und da habe ich keine Angst vor, dass das mal in der Zukunft anders wird.
Es ist sehr interessant, einfach zu sehen, was dieser Roboter alles natürlich mit dem Operateur zusammen machen kann, wie präzise er arbeitet. Das ist toll.
Sie sind Agnes Friedrich, die stellvertretende Stationsleitung hier auf der Urologie im Vinzenz Krankenhaus in Hannover. Und Sie wissen ja, was so an Arbeit hier anfällt und wie wird die Zukunft Ihrer Arbeit aussehen? Haben Sie da eine Vorstellung oder sagen Sie, das ist ein Bereich hier, in dem wir arbeiten, der ist von sowas überhaupt nicht betroffen eines Tages?
Schwer zu sagen. Ich bin mir sicher, früher oder später wird es immer Erweiterungen der Technologie geben. Aber ich denke, die Pflege an sich, die kann man nicht ersetzen. Das wird nicht sein. Wir gucken uns den Patienten an, wir beobachten den Patienten. Wir sind da, wenn der Patient Ängste hat, Zuspruch braucht. Das kann meiner Meinung nach einfach kein Roboter, keine Technologie ersetzen.
Ebene 1, Station 1 und 2, Röntgen, CT, Labor, Endoskopie.
Jens Albrecht ist der ärztliche Direktor des Vinzenz Krankenhauses in Hannover. Weiterbildung soll ja bei der Arbeit der Zukunft eine ganz große Rolle spielen und spielt auch hier zum Beispiel schon bei der Einarbeitung ins Da Vinci OP-System eine große Rolle. Das ist so.
Das ist so. Alle Operateure, die dieses System bedienen, kommen in eine extreme aufwendige Schulungsmaßnahme, um wirklich, wenn sie dann am Menschen operieren, auch wirklich gut zu sein. Das wird zusätzlich unterstützt durch so ein sogenanntes Proctoring. Das kann man sich vorstellen wie ein Lehrer, der dazukommt und einem über die Schulter schaut, der schon viele, viele Erfahrungen mit diesem Gerät hat und den Operationen. Und mittlerweile haben wir, weil wir seit 5 Jahren dieses System bedienen, haben wir auch viele Erfahrungen, sodass wir im Rahmen dieses sogenannten Proctoring mittlerweile die Charité mit besuchen, auch andere große Zentren. Wir haben jetzt jemanden, der im Proctoring aus London zu uns gekommen ist. Also dadurch macht sich schon bemerkbar, dass wir eine sehr hochspezialisierte Leistung anbieten, die aber auch hier im Hause über die Jahre deutlich entwickelt wurde.
Wird auch von den Patienten nachgefragt?
Ja, das muss man eindeutig so bejahen, weil die im Vorfeld kritisch gesehenen Merkmale, es wird alles schöner, alles schneller, alles sicherer, die haben sich auch, muss man sagen, durch die Bank bewahrheitet. Und ich glaube, in erster Linie leben wir über die Mund-zu-Mund-Propaganda, dass wir eine gute Arbeit machen. Wir blicken schon über weit über 1000 Operationen zurück.
Die Zukunft des Arztes, wie wird die sein? Haben Sie da eine Vorstellung von?
Er wird sich wandeln im Laufe der Zeit sicherlich, weil mehr Technik zweifelsohne in den Alltag Einzug nehmen wird. Aber er wird auch ein Stück weit nach wie vor den Menschen im Fokus haben müssen. Das wird ein Spagat sein, der nicht immer leicht zu ermöglichen sein wird.
Aber man wird sich nicht so sehr auf die Technik verlassen.
Nein, das wird man sicherlich nicht, weil letztendlich der Arzt oder auch die Pflegekraft letztverantwortlich ist für das, was sie tun und man genau Herr der Lage sein muss und Herr des Verfahrens.
So dieses Vorstellungsbild vom Robo-Doc, also von dem Doktor der Zukunft, der eines Tages vollautomatisiert Patientendiagnosen stellt und behandelt, das mögen Sie nicht so gerne, Herr Albrecht.
Nein, ich glaube, das kann nicht die Zukunft sein, weil wir nach wie vor oder der Arzt, der an dem System als unterstützendes Moment sitzt, letztendlich eben der Herrscher des Systems sein muss. Und ich kann mir nicht vorstellen und will vielleicht mir auch nicht vorstellen, dass das mal andersrum sein kann. Es ist sicherlich spannend, aber jeder Patient ist ein Individuum und jeder Patient ist auch anders, was OP-Verfahren anbelangt. Und ich glaube nicht, dass das durch eine Maschine ersetzt werden kann.
Also Science Fiction.
Ich denke mir, das ist zurzeit Science Fiction, ja.
Sie hören unser Thema, heute die schöne neue Arbeitswelt der Zukunft und die Frage, ersetzt uns bald der Kollege Roboter? Sabine Guckel-Seitz ist am Mikrofon. Alle reden von der Zukunft der Arbeit. Wir sprechen jetzt mal über die Geschichte der Arbeit. Und zwar mit dem Sozialhistoriker Professor Jürgen Kocker. Der hat an der Freien Universität in Berlin lange die Geschichte und Zukunft der Arbeit gelehrt und erforscht. Und zahlreich sind seine Veröffentlichungen dazu. Wer könnte uns also besser darüber Auskunft geben, dass die Zukunft der Arbeit auch eine Vergangenheit hat? Hallo, Herr Professor Kocker.
Hallo.
Warum ist es denn eigentlich so wichtig, dass wir, bevor wir einen Blick in die Glaskugel wagen, auf die Zukunft der Arbeit, erst auch einmal zurückblicken?
Also die Zukunft vorauszusagen ist immer schwierig, aber vermutlich ist es ganz unmöglich, das zu tun, wenn man nicht die Langzeittrends kennt. Und die erfährt und begreift man am ehesten, wenn man in die Geschichte blickt. Und so ist das auch mit der Geschichte und Zukunft der Arbeit.
Was mich an der Geschichte der Arbeit so fasziniert, ist, dass die Arbeit, so wie wir sie uns heute vorstellen, erst vor gut 300 Jahren entstanden ist, also das Bild von der Arbeit. Die Vorstellung zum Beispiel, dass Muße eine leere, vergeudete Zeit ist, die stammt ja vom Philosophen Immanuel Kant. Und diese Vorstellung hat sich ja bis heute gehalten. Arbeit gilt als sinnvoll, Nichtarbeit gilt als vergeudete Zeit.
Arbeit wurde nicht immer als Chance und Form der Selbstverwirklichung begriffen, sondern häufig auch als Last und Quälerei und Bürde. Es hatte aber auch immer positive Konnotationen, so im Christentum und in der Handwerkerkultur des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Im 18. Jahrhundert, im Zeitalter der Aufklärung, hat sich dann bei Philosophen und Nationalökonomen ein sehr positiver Begriff von Arbeit durchgesetzt. Arbeit als Menschenpflicht und als Menschenrecht. Und der hat auch die folgende Zeit mitbestimmt. Und auch bei Marx ist ein positiver Vorstellung von Arbeit dar. Im Namen dieser positiven Vorstellung von Arbeit kritisiert er allerdings die kapitalistische, die schlechte Wirklichkeit, in der die Möglichkeiten, gute Arbeit zu leisten, begrenzt waren.
Und warum hat sich dieser Begriff von Arbeit so zum Positiven gewandelt? Was ist da passiert?
Das ist schwer zu sagen, aber er spielt sicherlich eine Rolle, die Erfahrung, dass über menschliche Tätigkeit und Arbeit, auch über neue Technik und neue Erfindungen, Wohlstand und Emanzipation erreicht werden kann. In der deutschen Philosophie des deutschen Idealismus, dann bei Hegel und Marx ist das deutlich da, im Protestantismus mit seiner Berufsethik erst recht und bis heute hält sich das.
Herr Professor Kocker, mit dem Blick des Historikers in die Zukunft geschaut, wird es durch die digitale Revolution, durch die Industrie 4.0 zu massenhaften Arbeitsplatzverlusten kommen? Müssen wir uns da fürchten? Es gibt ja eine ganze Menge Befürchtungen draußen auf der Straße.
Es ist sehr fraglich, ob der Erwerbsgesellschaft, der Arbeitsgesellschaft die Arbeit wirklich ausgeht. Man hat das seit langem gefürchtet, seit Beginn der Industrialisierung. Immer wieder, als die Automatisierung in der Mitte des 20. Jahrhunderts Platz griff, sind diese Sorgen wieder aufgelebt. Und natürlich auch jetzt im Zeitalter der Digitalisierung gibt es diese Sorge. Und in einigen Teilen der Welt haben wir ja auch verbreitete Arbeitslosigkeit. Wir zurzeit dagegen nicht, im Gegenteil. Und viel spricht dafür, dass der Wegfall vieler Arbeitsplätze durch Digitalisierung und anderes kompensiert werden wird. Durch die Entstehung neuer Arbeitsplätze aufgrund neuer Bedürfnisse und der Möglichkeit, diese Bedürfnisse zu befriedigen. Die Erwerbsarbeit ändert sich, aber alles spricht dafür, dass wir auch auf absehbare Zeit mit ihr rechnen können.
Was ich weiter hochinteressant und hochspannend finde, Sie schreiben, dass die Arbeit als stetige, andauernde Lebenstätigkeit, so wie wir uns das heute vorstellen als Idealbild, das wurde erst zwischen 1955 und 1975 hier bei uns normal. Davor war es normal, dass Menschen sehr oft unstetig, unständig arbeiteten. Das ist aber heute ja auch wieder aktuell. Heute wird von den Arbeitnehmern wieder Flexibilität verlangt und dazu die Bereitschaft zu lebenslangem Lernen. Heißt das, das Ganze war nur eine ganz kurze historische Episode in der Wirtschaftswunderzeit und in den zwei Jahrzehnten danach?
Also wenn man die historische Langzeitperspektive einnimmt und auf die letzten 2-3 Jahrhunderte oder auch die Jahrhunderte davor blickt, dann sieht man, dass das sogenannte Normalarbeitsverhältnis nie wirklich normal gewesen ist, sondern eher die Ausnahme für Beamte, für gestandene Handwerker, für Kaufleute, aber nicht für die Masse der auf dem Lande und in den Städten mit der Hand arbeitenden Menschen, die eher von der Hand in den Mund lebten, die mehrere Einkommen zusammenbringen mussten, um zu überleben, die auch im Laufe des Jahres wechselten mit den Jahreszeiten und die im Laufe ihres Lebens wanderten. Und am nächsten an diese Norm ist die Normalität herangekommen, in den Aufschwungsphasen nach dem Zweiten Weltkrieg. Da hat auch der Sozialstaat und das Arbeitsrecht mitgeholfen, langfristige Arbeitsverhältnisse für einen großen Teil der Bevölkerung, insbesondere der männlichen Bevölkerung, weniger für den weiblichen Teil der Bevölkerung, zur Realität werden zu lassen. Und seit 2-3 Jahrzehnten sehen wir nun eine Rückkehr der unstetigen Arbeitsverhältnisse. Wir haben Zeitarbeit sehr viel mehr als früher. Wir haben Leiharbeit, wir haben kleine Verdienste ergänzender Art.
Und Herr Professor Kocker, werden die Menschen denn mit dieser Rückkehr zu diesen alten, unstetigen Beschäftigungsverhältnissen zurechtkommen? Schließlich sind wir ja hierzulande diese stetigen, sicheren Arbeitsverhältnisse nach dem Zweiten Weltkrieg gewöhnt über Generationen. Wie wird das für die Zukunft aussehen?
Das wird viel diskutiert und von den Betroffenen nur zum Teil akzeptiert und gewollt. Es gibt viele, die Teilzeitarbeit wollen, insbesondere Frauen. Es gibt aber auch viele, die, sehr viele, die auf Sicherheit aus sind, auf Berechenbarkeit ihrer Zukunft und die beklagen diese neue Unsicherheit der Arbeitsverhältnisse, vom Beruf zum Job. Das wird von vielen abgelehnt und mit guten Gründen in Frage gestellt, denn prekäre Lebensverhältnisse sind häufig die Folge. Darum geht die gegenwärtige Diskussion. Hier muss das Arbeitsrecht und das Sozialrecht neu ansetzen und neue Absicherungen finden, um damit zurechtzukommen.
Die Zukunft der Arbeit ist heute unser Thema. Wird uns der Kollege Roboter bald zum Schichtwechsel zwingen? Geht uns Menschen die Arbeit aus? Unser Gesprächspartner gerade eben, der Historiker Jürgen Kocker, sagt, die Erwerbsarbeit geht uns durch Industrie 4.0 nicht verloren. Doch die Bedingungen der Arbeit, die ändern sich. Und daher müsse das Arbeits- und Sozialrecht auch durch die Politik neu definiert werden. Dass die Politik da was zu tun hat, das weiß sie, zum Beispiel Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles. Und sie hat dabei auch Konzerne im Blick, die die Digitalisierung schon heute fast unkontrolliert vorantreiben. Sie sagte unlängst in einer Dokumentation des WDR mit Blick auf Industrie 4.0.
Ich denke schon, dass Google, Airbnb, Facebook und andere denken, dass sie den Staat gar nicht brauchen oder dass der sogar hinderlich ist. Und dass sie sozusagen Verabredungen und Kompromisse, die wir in der Vergangenheit gefunden haben, schlicht in die Luft sprengen. Ob das dann gelingt, das werden wir sehen. Aber ich sehe es durchaus auch als eine gewisse Provokation. Man bestimmt die Regeln selbst, man definiert die Welt neu. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen, weil da liegt unheimlich viel Kapital dahinter.
Um zu klären, in welchem sozialen und rechtlichen Rahmen Industrie 4.0 ablaufen soll, sind landauf, landab zahlreiche Plattformen initiiert worden. Die Akteure der nächsten industriellen Revolution, also Politik, Wirtschaft und Gewerkschaft, sollen sich dort über die Arbeit der Zukunft verständigen.
Es gibt viele arbeitszeitpolitische Stränge. Wir wollen in Richtung einer Wahlarbeitszeit gehen, die natürlich ausgehandelt werden muss, auch mit den Betrieben, aber wo es auch mehr selbstbestimmte Arbeitszeit für die Beschäftigten gibt. Das ist eine Vision, klar, aber in die Richtung gehen eigentlich die ganzen Impulse, die wir bekommen haben jetzt im halben Jahr, wo wir mit sehr vielen Leuten geredet haben.
Szenenwechsel. Die Flexibilisierung der Arbeitszeit. Bei Volkswagen ist sie kürzlich einen Schritt weitergekommen. Mit der Betriebsvereinbarung mobile Arbeit wurden neue Weichen für räumlich und zeitlich flexibleres Arbeiten gestellt. Ich treffe Bertina Murkowitsch, stellvertretende Betriebsratsvorsitzende von Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover. Eine Akteurin also, eine Akteurin des kommenden Arbeitswandels. Hat die studierte Soziologin einen Traum von der Arbeit der Zukunft?
Naja, erstmal eine tolle Vorstellung, sich sowas wünschen zu können. Ich denke, wenn neue Technologien Produktivitätsfortschritte haben, dann würde ich tatsächlich die Arbeitszeit reduzieren. Und damit würden Spielräume aus meiner Sicht entstehen für mehr gesellschaftliches Engagement, aber auch Zeit für persönliche Interessen wie Bildung oder auch Hobbys.
Vielleicht lassen sich diese Freiräume ja gewinnen. Wird der Roboter den Menschen eines Tages ganz ersetzen?
Für mich heißt Robotereinsatz, die Technik muss dem Mensch dienen. Und das gilt in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext. Wir haben ja gerade über die Träume kurz gesprochen, aber auch in der Arbeit. Also beispielsweise halten wir den Einsatz von kooperierenden Leichtrobotern dann für sinnvoll, wenn der Roboter dem Menschen assistiert, indem er zum Beispiel schwere Teile anhebt oder zur Fehlervermeidung auch eingesetzt wird. Und das ist natürlich jetzt auch schon leicht veraltet, aber wenn man an das Assistenzprinzip Chirurg und OP-Helfer denkt, dann kann man sich das vielleicht auch ungefähr vorstellen, wie man sich so einen Einsatz auch mit Robotern in der Fabrik vorstellen kann.
So schnell wird der Roboter flächendeckend nicht zum Einsatz kommen. Noch sind die schönen Medienbilder von Robotern mit feinsten Sensoriken, die auf Bewegung und Gestik reagieren sollen, eher Entwürfe. Die mit großen Augen dreinblickenden Empfangsroboter in französischen Krankenhäusern, die Patienten zum Arzt geleiten sollen und dann doch nur freundlich piepen. Die japanischen Pflegeroboter, die den alten Gefährten sein sollen und doch nicht wirklich Mitgefühl entwickeln. Und auch in den Forschungslaboratorien sind Roboter, die auf den Menschen reagieren, im Moment eher nur ein Experiment.
Definitiv. Man kann nicht davon reden, dass das jetzt schon einen flächendeckenden Einsatz erfährt. Das muss man wirklich auch zugeben in der Praxis, dass echte Kooperation zwischen Mensch und Roboter noch schwierig zu realisieren ist und nicht zuletzt aus Sicherheitsgründen. Wenn man sich überlegt, wie komplex das Thema Mensch-Roboter-Kooperation tatsächlich ist, dann bin ich da fest von überzeugt, dass das nicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren eine flächendeckende Umsetzung erfährt.
Zeit, die bleibt, damit Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Gewerkschaft und Politik die Bedingungen von Industrie 4.0 austarieren und bestimmen können. Zeit, die aber jetzt schon genutzt werden muss, damit die Weichen im Sinne des Menschen gestellt werden. Bertina Mokovic ist fest davon überzeugt,
dass die Betroffenen, die Beschäftigten beteiligt werden müssen, wie ein neues Zusammenspiel zwischen Technik und Mensch gestaltet werden kann. Und wir als Betriebsräte haben ein sogenanntes Leitbild Mensch entwickelt, in dem wir nämlich beschreiben, wie wir neue Technologien nutzen wollen, um die Arbeit der Beschäftigten zu verbessern. Und was wir da im Detail machen, loten wir gerade mit dem Unternehmen aus und verhandeln auch darüber, Projekte in diesem Sinne nach vorne zu bringen.
Wo Kollege Roboter einziehen wird, da werden sich Fertigung und Logistik ändern. Das Beschäftigungsvolumen wird sich an diesen Stellen ändern, wird sinken, aber nicht wegfallen. Neue, andere Beschäftigungen werden wahrscheinlich entstehen.
Immer vorausgesetzt, dass wo Menschen einfach an Tätigkeiten verlieren, weil das ersetzt wird, dass man da eben guckt, dass man dort Arbeiten weiterentwickelt. Also dass zum Beispiel in der Fertigung Menschen, die ein Auto bauen und dort Ressourcen frei haben, das auch eingesetzt werden können, vielleicht auch für höherwertige Tätigkeiten, für indirektere Tätigkeiten, für mehr Qualifizierung.
Weiterbildung ist da das Stichwort. Was sich ein Fließbandarbeiter in der Automobilindustrie darunter vorstellen kann, die stellvertretende Betriebsratsvorsitzende von Volkswagen Nutzfahrzeuge, Bertina Mokovic, nennt Ideen.
Wo ich zum Beispiel mir überlegen kann, dass ich mich als Experte für Arbeitssicherheit entwickeln kann, um Arbeitssicherheitsaspekte mit in das Team reinzubringen. Dass ich mich vielleicht auch zu der Thematik Industrie 4.0 qualifizieren kann, auf Messen gehe, auf die Hannover Messe gehe. Was sind die neuesten Entwicklungen? Was kann ich davon vielleicht auch nutzen in meinem eigenen Bereich, in meinem eigenen Team? Welche Entwicklung kann ich dort mit reintragen? Das meint das einfach, dass Ressourcen frei werden für höher qualifizierte Aufgaben und Tätigkeiten. Das meint das eigentlich.
Noch ist es nicht so weit.
Das ist für alle eine Herausforderung, für alle Beteiligten eine Herausforderung. Das ist fürs Management, für die Betriebsräte, für die Betroffenen sowieso. Das wird ein Zusammenspiel von allen sein, das auch tatsächlich umsetzen zu können.
Weiterbildung der Mitarbeiter gehört auch für Dr. Volker Müller, Geschäftsführer des Unternehmerverbandes Niedersachsens, unbedingt zur Arbeit der Zukunft.
Die Arbeitnehmer werden sich sehr viel mehr darauf einstellen müssen, dass dieses lebenslange Lernen noch intensiver auf sie zukommt. Die Weiterentwicklung der Technologien, der digitalen Technik, ist inzwischen so schnell, dass man als jemand, der sich dieser Technologien bedient, ständig dabei sein muss, auch die Anwendung zu trainieren und auch die Anwendungsmöglichkeiten, die breite Range, optimal zu erfahren.
Dass Arbeitsplätze durch Industrie 4.0 verloren gehen, ist für Volker Müller ausgemachte Sache. Und es wird vor allem die wenig qualifizierten Arbeitnehmer treffen.
Ich glaube, dass unsere Gesellschaft auch durch die Einführung von Mindestlohn etc. auf einem ganz klaren Weg ist. Je besser qualifiziert, desto größer die Chancen auf einen Arbeitsplatz. Aber umgekehrt, je weniger qualifiziert, desto extrem viel höher auch die Gefahr, keinen Arbeitsplatz mehr zu haben, weil genau die Arbeitsplätze ohne besondere Anforderungen werden durch die Initiativen, zu denen auch der Mindestlohn gehört, in Zukunft immer weniger werden.
Aber auch Volker Müller ist gewiss, neue Arbeitsplätze werden entstehen, auch weil sich die Industrien ändern. Nichts wird mehr so bleiben, wie es war. Und wenn der Geschäftsführer des Unternehmerverbandes Niedersachsen so darüber nachdenkt, fallen ihm Geschäftsmodelle ein, die sich heute noch so keiner richtig vorzustellen vermag.
Wer sagt denn, dass in 5 oder 10 Jahren die Googles, Apples dieser Welt der Meinung sind, ja, mit dem Bauen von Autos kann man Geld verdienen wollen? Wer sagt mir denn, dass die nicht auf die Idee kommen zu sagen, wir stellen dir ein Auto für 1 Euro zur Verfügung, wenn du bereit bist, Dienstleistungen, Apps, 5 Stück an der Zahl, uns abzukaufen und die Daten uns zur Verfügung stellst. Es weiß kein Mensch, ich kann mir das nicht vorstellen, aber solche grundsätzlichen Ideen, die die Businessmodelle von heute in Frage stellen, die werden allerorten im Moment diskutiert.
Alles, was du brauchst, um unglaubliche Dinge zu tun, das ist schon heute das Motto einer ganz neuen Art des Arbeitens in Hannover. Die Unternehmung nennt sich passend zum Aufbruch in die Zukunft der Arbeit Hafen, geschrieben mit V und F. Ist das die neue Heimat der Arbeitsnomaden? Ist das die neue Art zu arbeiten? Vielleicht schon bald für uns alle? Erst kürzlich hat der Hafen in der Nordstadt, in der Kopernikusstraße zwischen Univiertel und Güterbahnhof aufgemacht. Von außen ist er ein hoher grauer Kubus. Lange schmale Fensterfronten gliedern die Fassade. Innen aber ist alles transparent und offen. Im Café wartet Jonas Lindemann, einer der Gründer des Hafen, auf mich. Jonas Lindemann will mir den Hafen zeigen.
Hafen ist ein Kunstbegriff. Wir hatten eine lange Diskussion im Gründerteam, wie wir das Ganze nennen sollen. Haben uns am Ende eben auf diese Wortschöpfung geeinigt, die eine Mischung aus dem englischen Haven, Zufluchtsort, dem deutschen Hafen ist, was beides so eine Art Hub-Funktion, Knotenpunkt bedeutet.
Coworking, Zusammenarbeit, ist das Zauberwort im Hafen.
Ja, Coworking ist ein Teil des Konzeptes. Wir sind eine Mischung aus einem Coworking und einem Makerspace. Das ist eine offene Werkstatt in neuer Sprache und eben darauf ausgelegt, dass wir dort Sachen mit den Händen machen. Das, was das Coworking oben hier in der ersten Etage für Büroarbeiten ist, ist der Makerspace für das Arbeiten mit Maschinen, mit dem handwerklichen Aspekt.
Ein Haus, in dem die eher Selbstständigen arbeiten können, wann und wie sie wollen.
Wir haben jetzt aktuell 350 Mitglieder in etwa, stark zunehmend jetzt seit der Eröffnung. Wir hoffen, dass das weiter so anhält. Tatsächlich geplant haben wir, mit der aktuellen Infrastruktur ungefähr Zufluchtsort oder Ort zu sein für 1000 Mitglieder.
Eine Art Arbeitsverein?
Kein Verein. Wir sind nicht gemeinnützig. Wir sind eine Gemeinschaft in erster Linie. Ein Club, wenn man so will.
Ein Arbeitsclub?
Ein Arbeitsclub, genau.
Keiner hat ja einen festen Arbeitsort, ein festes Büro oder die Werkstatt nur für sich allein. Büros und Werkstätten stehen allen Mitgliedern des Hafen offen.
Ich habe hier keinen festen Schreibtisch zum Beispiel, sondern ich habe den Zugang zu einem Schreibtisch, wenn ich ihn benötige. Wenn ich aber nicht da bin, kann jederzeit jemand anderes daran arbeiten. Das heißt, wir versorgen hier mit diesem Standort und dem Standort drüben in Linden mit bald 80 Büroarbeitsplätzen dann eine Community von 1000 Nutzern.
Von außen sieht der graue Kubus ein wenig wie eine Festung aus. Innen aber öffnet sich ein weiter, lichter Innenhof. Wer im Innenhof steht, und das tun wir jetzt, kann das Arbeitskonzept des Hafen förmlich sehen. Wir steigen eine breite Außentreppe hinauf, ins erste Stockwerk.
Ja, hier sind wir jetzt auf so einem riesigen
Sonnendeck.
Ja, Sonnendeck, ich weiß nicht, wie viel Meter, 50 mal 20?
Ja, das kommt ungefähr hin. Und ist tatsächlich das Spannende hier an dem Haus, dass wir so eine große freie Fläche haben, wo wir noch gar nichts konkret geplant haben. Aber das Schöne ist eben, dass wir jetzt wirklich auch hier das erste Mal Raum haben, den wir zurückgeben können, an die Community sagen können, macht, was ihr Bock habt, probiert aus, baut was, wie auch immer. Macht Yoga hier draußen, das soll hier passieren.
Vom Sonnendeck im Innenhof kann man fantastisch in den Himmel schauen. Und wenn man da steht, kann man in die gläsernen Büros sehen und unten zu ebener Erde in die voll ausgestatteten modernen Tischler- und Metallwerkstätten. In einem der Büros sitzen 4 junge Männer über ihre Laptops gebeugt. Informatiker, Designer, angehende Juristen. Einer von ihnen ist Dennis Bartels von der Agentur Invendo.
Wir sind eine kleine Kreativagentur hier aus Hannover und sind auch schon seit Anfang an hier im Hafen mit vertreten. Wir machen nahezu alles, was im Internet ist, das heißt App-Entwicklung, aber auch Werbegestaltung, Websites, AdWords, alles, was man quasi braucht, um im Internet zu finden und gut aufgestellt zu sein. Wir sind 8 Leute und sitzen auch meistens an unserem Tisch hier vorne und sind immer nicht so wechselnd wie die meisten anderen hier. Aber das hat auch, trotzdem hat mehr die Community, die quasi für uns wechselt und neue Eindrücke mitbringt.
Eindrücke, von denen gerade Kreative profitieren. Dennis Bartels sagt, er profitiere vom Networking und der Atmosphäre hier im Hafen.
Die Atmosphäre und das Networking. Ne? Man trifft ganz viele verschiedene Leute, man kann mit denen reden, man kriegt neue Eindrücke, kriegt neue Aufträge natürlich auch zum Teil und einfach Input, den man den ganzen Tag verarbeitet und in seine Projekte auch mit einfließen lässt.
Am Tisch sitzt auch Enno, der Informatiker entwickelt Apps für iOS und Android. Er übernimmt die schwierigen Entwicklungsaufgaben.
Wir arbeiten eigentlich komplett, ja, wirklich minimalistisch. Wir haben halt unser Notebook und da, wo wir es aufklappen, da arbeiten wir.
Und kann man von dieser Arbeitsweise leben oder ist das nur ein schöner Traum?
Man kann davon ganz gut leben. Das.
Wie stellt Enno sich die Zukunft der Arbeit vor?
Also ich sehe das ein bisschen so, dass man flexibler arbeiten kann, dass man auch vermutlich in Zukunft dann auch Familie oder Arbeit und alles besser unter einen Hut bringen kann, weil man halt flexibel von da arbeiten kann, wo man ist und nicht mehr so ortsgebunden ist, wie man es bei herkömmlichen Jobs oder herkömmlichen Firmen ist.
Wie flexibel die schöne neue Zukunft der Arbeit für einige sein könnte oder vielleicht schon ist, erzählt dann Jonas Lindemann, der neben Enno steht und mit dem Kopf nickt. So, genau so sei das Konzept von Hafen gemeint.
Ich habe im letzten Jahr, war ich zusammen mit meiner Freundin Sarah 14 Monate auf Weltreise, habe von unterwegs gearbeitet, vom Strand auf Fidschi und Hawaii. Das sind Sachen, die hätte ich mir ehrlich gesagt vor ein, zwei Jahren noch nicht träumen lassen, dass es möglich ist, ohne vollkommen pleite zu gehen.
Klingt gut. Wenn so die Zukunft der Arbeit in Industrie 4.0 aussieht, wer kann da noch meckern? Wie funktioniert das denn mit dem Arbeiten vom Strand aus?
Auch zum Beispiel habe ich mich in die Teamcalls eingewählt vom Hafen. Da war ich dann einfach per Videoschalte dabei. Ich hatte meine festen Arbeitszeiten, die ich mir dann genommen habe, um dann auf der anderen Seite eben auch in Ruhe am Strand liegen zu können und ein Buch zu lesen.
Losgelöst von Zeit und Raum Geld verdienen, ein Traum, die Zukunft, aber vor allem für wen?
Im Moment würde ich sagen, ist es schon klar Leuten vorbehalten, sogenannten Wissensarbeitern, die einen Laptop brauchen und eine Internetverbindung, um arbeiten zu können. Wenn das die Voraussetzungen sind, um die Arbeit erledigen zu können, sind die Grenzen wirklich nicht mehr da. Es ist am Ende nur noch im Kopf. Aber der Ort, wo dann jeder Einzelne arbeiten möchte, ist vollkommen frei.
Die Grenzen im Kopf sind auch bei den Handwerkern in den Werkstätten gefallen, unten im Erdgeschoss vom Hafen. Für Nikolai Reichelt ist die Lebens- und Arbeitswelt, wie wir sie heute kennen, nicht mehr attraktiv. Ein lebenslang fester Job, ein Haus für immer, ein Auto? Nikolai Reichelt.
Nee, das ist gar nicht unsere Welt. Also, weil wir unterscheiden nicht zwischen Leben und Arbeiten. Soll alles Leben sein und alles der Beruf, die Berufung, und man soll sich verwirklichen, das machen, worauf man Lust hat, und andere inspirieren.
Nikolai Reichelt ist hier einer der Werkstattleiter und auch einer der Gründer vom Hafen.
Nee, bei uns hat keiner das gelernt, was er hier anderen beibringt. Wir haben uns das alles selber beigebracht, was uns auch die Möglichkeit gibt, so zu denken wie jemand, der es eben nicht traditionell gelernt hat, sondern das so weitergeben, wie man es selber erfahren hat.
Ein Holzbetrieb brauche keine eigene Werkstatt mehr. Er braucht Maschinen, um temporär das zu produzieren, was er möchte, sagt Jonas Lindemann.
Hier ist es jetzt aktuell so, dass du mit dieser Mitgliedschaft monatlich kündbar Zugang kriegst, wie gesagt, zwischen 10 und 750 Euro im Monat auf einen Maschinenpark im Wert von ungefähr 300.000 Euro.
Für 10 Euro bekommt man übrigens eine Stunde Schreibtisch oder Werkstatt, die hier Maker Space heißt, also Raum der Macher. Die Anglizisten sind übrigens aber weit mehr als ein trendiger Spleen. Die Werkstatt oder das Büro auf Zeit für die Arbeitsnomaden dieser Welt existiert nicht nur in Hannover, Hamburg oder Berlin, sondern eben auch anderswo. Und so wird es auch für Handwerker möglich, überall auf der Welt zu arbeiten.
Wir arbeiten zum Beispiel mit einem Projekt in Barcelona zusammen. Dann ist es dann irgendwann egal. Ich kann nach Barcelona fahren, da arbeiten. Ich kann in Hannover arbeiten und mein Projekt aufbauen mit den Maschinen. Ich kann in München im Makerspace mein Projekt bauen. Und wenn diese Infrastruktur dann da ist, an diesen Hubs, die eben diese ähnlichen Voraussetzungen erfüllen, dann kann ich auch aus dem produzierenden Gewerbe, also nicht mehr mit dem Laptop, auswählen, wo ich sein möchte.
Noch sind nicht alle Räume im Hafen fertig. Noch sind die Träume von der Arbeit der Zukunft in Zeiten von Industrie 4.0 ganz frisch und neu. Dazu passt, dass auch vieles noch etwas im Rohbau ist. Aber das mit dem Rohbau könnte auch täuschen, denn das Rohe, das Unfertige ist hier genauso Programm wie die Gestalt des Baus, der von außen geschlossen wirkt und von innen offen. Das Haus, sagt die Architektin, sollte wie ein Kessel wirken.
Einen leeren Kessel mit so einem sehr großen und offenen Raum, der nicht der Arbeitsraum ist, sondern dieses leere Raum,
der Freiraum. Und in diesen, also diesen Kessel, der als Szenerie wirkt, soll eigentlich das verkörpern, die Möglichkeiten, die Leute hier, also alles, was die hier machen können. Die Oberflächen sind gar nicht, haben kein hochwertiges Finish, sondern sind eigentlich das, was sie sind. Rohes Beton, spachtelte Kalksandsteinwände und das war's.
Die Architektin Anka Timofitscho. Und das war's auch mit unser Thema für heute. Die schöne neue Arbeitswelt der Zukunft wird also so schnell nicht kommen. Vieles, was heute Angst macht, ist zurzeit noch Science Fiction. So schnell verdrängt uns Kollege Roboter nicht. Vor allem, wenn wir es nicht wollen. Es sagt Danke fürs Zuhören, Sabine Guckel-Seitz.